Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Journalistenkollegen Alexander Gorkow, der seit fast einem Vierteljahrhundert bei der Süddeutschen Zeitung in München ist und dort seit vielen Jahren die legendäre Seite 3 verantwortet. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wie anstrengend war die Woche bisher nach der Wahl?
Ja, man muss sich sortieren, wie das ganze Land, und überlegen, was man jetzt macht und worüber man jetzt berichtet.
Das gilt für das eigene Leben, für das private Leben genauso wie für das berufliche?
Das ist richtig. Also ich sortiere mich zum Beispiel nach so einem Wahlergebnis auch innerlich und überlege, was das eigentlich bedeutet. Aha. Und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass das ein Ergebnis ist, das jeden betrifft. Ich möchte gar nicht, dass das so empört klingt jetzt und rufe immer so etwas zur Mäßigung auf gerade.
Hermann hat ja in einer der Fernsehsendungen am Wahlabend gesagt, also der bayerische CSU-Innenminister, die Medien hätten ihren Anteil dran, dass die AfD so stark geworden ist. Sehen Sie das auch so?
Ich weiß dann immer nicht, was die Medien sind und kann nur sagen, es kann schon sein, dass der eine oder andere übers Ziel hinausgeschossen ist, jedes Empörungsspiel der AfD mitgespielt hat. Auf der anderen Seite, was wäre gewesen, wenn wir nicht berichtet hätten? Und wenn Herr Höcke seine Reden hält in Dresden, dann möchte ich darüber berichten.
Ansonsten hat es ja auch jede Menge menschliche Geschichten gegeben im Folge dieses Wahlabends. Auch persönliche Katastrophen, wenn man beispielsweise an Martin Schulz und den Absturz der SPD denkt. Inwieweit spielt sowas für Ihre Planung, für Ihre Konzeption, die Seite 3 der Süddeutschen betreffend, eine Rolle?
In erster Linie spielt, weil wir eine sehr politische Zeitung sind, das Politische eine Rolle. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was wird zum Beispiel aus der SPD jetzt? Wie klug ist es, dass Martin Schulz weiter an der Spitze bleibt? Also all diese Sachen. Und zweitens interessieren mich dann die menschlichen Geschichten hinter diesen Sachen sehr.
Was war für Sie das Menschlichste, was Sie da in den letzten Tagen zu sehen bekommen haben?
Sehr menschlich fand ich, wenn auch unklug, den Auftritt von Martin Schulz direkt nach der Wahl in der Berliner Runde.
Als er rumgeschrödert hat.
Ja, weil ich glaube, dass da etwas ist, was wir alle ein bisschen unterschätzen, nämlich irgendwas emotional, hormonelles, dass da bei den Leuten wirklich nochmal eine Sicherung durchbrennt. Ich hätte ihm davon abgeraten, derartig da, das hatte ja schon, also stramme Züge. Aber ich glaube, dass wir das oft unterschätzen, was für ein Druck sich da bahnbricht.
Unterschätzen wir haben wir im Falle Schulz auch unterschätzt, dass es brutal sein muss, über Wochen dieses Mörderprogramm des Wahlkampfes durchzuziehen, wissend, dass es eigentlich sinnlos ist, weil man eh nicht Kanzler wird?
Wir unterschätzen den Druck, unter dem Politiker stehen. Und da möchte ich auch gleich anfügen, und das meine ich wirklich ziemlich mal in general, ja. Wir pöbeln zu schnell über unsere Volksvertreter und lassen andere zu sehr in Ruhe. Also was sie sich als Wirtschaftsboss in Deutschland über Jahre und Jahrzehnte erlauben konnten, weil sie nicht im Fokus der Öffentlichkeit standen, ist erstaunlich. Und Politiker stehen unter einem ungeheuren Druck und ich finde, das muss man sehr respektieren.
Wobei Sie haben, was die Wirtschaft angeht, gerade in der Vergangenheitsform gesprochen. Also wenn man sich jetzt auch die Berichterstattung der Süddeutschen über den Dieselskandal und über die Nummern der Automobilindustrie
anguckt,
gilt das, glaube ich, so nicht
mehr. Nein, das gilt nicht mehr, aber schauen Sie sich das Gebaren von Automanagern jetzt noch an und wie sie auftreten, wie sie reden. Da sehen Sie, dass sie, glaube ich, über zu lange Zeit so etwas wie eine Kontrolle durch die Öffentlichkeit überhaupt nicht gehabt haben. Deswegen hat Herr Müller von VW diese Auftritte, die er hat, wo man sagt, der Mann lebt nicht mehr auf dieser Welt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Gast heute Vormittag ist Alexander Gorkow von der Süddeutschen Zeitung, dort zuständig und verantwortlich für die Seite 3. Seite 3 heute in der Süddeutschen ist eine Geschichte, welche Auswirkungen das Smartphone auf eine Familie hat. Finde ich angesichts offen gestanden des Umstandes, dass Hugh Hefner gestorben ist und Ancelotti nicht mehr Trainer vom FC Bayern München ist, nicht ganz klug und günstig platziert.
Ancelotti möchte mir gerne noch etwas mehr wissen, bevor wir eine Seite 3 machen. Das okay. ist ja immer eine Seite, die auch eine Geschichte erzählen soll und nicht nur die News vermelden. Und Hugh Hefner haben wir gestern beschlossen, dass das in anderen Ressorts auch sehr, sehr gut aufgehoben ist.
Jetzt also das Smartphone.
Das ist ein ganz großes Thema, wie wir und unsere Kinder mit diesen Geräten umgehen.
Wenn man einen Platz am Tag zu vergeben hat, Seite 3 oder manchmal auch 2, weil dann wird halt halbiert oder ein Drittel, zwei Drittel gemacht. Wie schwer ist da die Entscheidungsfindung?
An manchen Tagen sehr schwer, weil sehr viel passiert und weil man mitunter auch sehr gute Geschichten zur Auswahl hat, die ins Blatt drängen. Und an anderen Tagen ist es leichter, weil ein Thema so groß ist, dass man einfach sagt, das muss ja.
Okay. Jeder von uns kennt ja in diesem Beruf und in dieser Branche seinen eigenen dramatischsten Irrtum. Welcher Irrtum wäre es bei Ihnen, wenn man Sie danach fragt?
Darf ich einen ganz alten nennen?
Ja, klar.
Ich habe in den 80er Jahren, als ich meine ersten journalistischen Texte geschrieben habe, war ich auf einem Hip-Hop-Konzert der berühmten Band De La Soul in Düsseldorf und habe geschrieben, die Musik Richtung Hip-Hop hat keine Zukunft.
Okay.
In einer Rezension in der Rheinischen Post. Und das ist etwas, das habe ich, glaube ich, heute noch irgendwo liegen und habe mir einen Rahmen drum gemacht.
Okay, kennen Sie, was die Bestückung der Seite 3 angeht, eine dramatischste Fehlentscheidung?
Nee, fällt mir jetzt gerade keine ein.
Sie sind jemand, der auf der einen Seite gerne und auch viel schreibt oder schreiben kann und auf der anderen Seite einen Job hat, wo er doch auch sehr viel verwalten muss, managen muss oder umschreiben muss. Geht das gut zusammen, diese beiden Seiten des Alexander Gorkow?
Das ist ein ständiger Konflikt. Wenn man in die Verantwortlichkeit gehoben wird irgendwann in so einer Redaktion, dann macht man das und muss das auch mit einer entsprechenden Demut machen. Das heißt, ich habe eine starke betreuende Funktion und kümmere mich um Autoren, manchmal wie um eines meiner drei Kinder, habe ich das Gefühl, auch mit der dementsprechenden psychologischen Betreuung, die mitunter nötig ist.
Emotionalen Ansprache.
Künstlerisch veranlagten Menschen, Großautoren oder sogenannten Edelfedern. Und da kommt das eigene Schreiben leider zu kurz. Und das ist etwas, worunter ich zunehmend etwas leide, um es ganz klar anzusprechen.
Ja, ich kann
auch deswegen habe ich ein Buch geschrieben.
Ich kann mir es ja auch vorstellen, wenn man selber, wie Sie, nicht nur dieses eine aktuelle Buch über Mallorca oder Kindheit und Jugend und Erinnerung Mallorca betreffend geschrieben hat, sondern davor auch Bücher, dass man da immer in eine Situation kommt und denkt, hey, das kann man doch für alles viel besser formulieren.
Ja, es gibt Autoren, die sind so gut, da kann man nicht mehr besser formulieren. Also es gibt Autoren, die ich bei uns einfach wirklich nahezu liebe, wo ich denke, das ist fabelhaft, da ist es dann einfach eine große Ehre. Es ist gar nicht so sehr das Gefühl, dass ich dann jedes Mal beim Redigieren das Gefühl habe, oh Gott, das könnte ich ja alles viel besser, sondern es ist eher das Ding, ich habe oft Themen im Kopf oder Menschen, die ich gerne treffen möchte. Will seit einem halben Jahr eine Geschichte schreiben über den Kafka-Biografen Rainer Stach. Aha. Und komme nicht dazu. Und wir mailen immer schön hin und her und ich schiebe es davon. Ja.
Alexander Gorkow, wie lange ist es her, dass Sie Mick Jagger interviewt haben?
Irgendwas zwischen 8 und 10 Jahre.
Wie haben Sie es in Erinnerung?
Da ist man schon nervös vorher und ich kann mich erinnern, dass das ganz schnell so ein Gefühl war, als ob man ihn schon lange kennt, was ja für mich auch galt, aber für ihn nicht, weil er mich natürlich nicht kannte. Und extrem professionell, smart, freundlich, mein nervöses Englisch mit Charme überspielend, alles sehr easy.
Gab es Vorgaben, darüber rede ich, darüber
Nein,
rede
überhaupt
ich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben wild rumgeflaxt. Ich habe ihn gefragt, ob das stimmt, dass er ein Verhältnis mit Helmut Berger gehabt habe in Deutschland, wo die Agentin mir nachher sagte, sie habe gedacht, er bricht garantiert das Gespräch ab. Da hat er wahnsinnig gelacht, sagt, das sei eine freche Bemerkung. Aber er war, glaube ich, einfach gut drauf.
Hat er Ihnen nicht noch ein ganz besonderes und spezielles Kompliment gemacht?
Er hat gesagt, ich sehe aus wie Memphis Slim, was ein Bluesmusiker ist. Und das habe ich aber nachher dann erst die Bilder gegoogelt und sah, dass der nicht nur meine Frisur hat, also sehr kurze Haare, sondern auch relativ korpulent ist. Und da war ich dann etwas betreten, ja.
Weil
ja
ich gut, bin ja das gar ist nicht immer korpulent. Die Frage des Standpunkts, weil Jagger ist, glaube ich, einer, der das Gegenteil von korpulent
ist. Den hätte ich mit
ist.
Einer Hand bis an die Decke hochheben können.
Okay. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Mallorca?
Ja, das ist Ihr Job, Herr Heim.
Also ich versuche es mal so, dass jemand, der Interviews macht, Journalist, ist logischerweise klar und darüber hinaus natürlich auch jemand, der sich ausdrücken möchte. Ein Buch zu schreiben ist eine ganz besondere Herausforderung und für 400 Seiten dann schlussendlich zu Papier zu bringen, erst recht. Das heißt, da braucht man was? Viel Motivation erstmal?
Ja, das, was man als Journalist, wenn man eine Reportage schreibt, auch braucht, nämlich das Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen. Und als ich nach Mallorca zurückkam, wusste ich, dass ich dieses Buch schreiben möchte, was ja nicht so sehr nur von Mallorca handelt. Es handelt ja von den Urlauben, die wir als Familie im Süden gemacht haben. Eben auch in Frankreich, Italien und so weiter, aber auch im Norden, Holland. Und ich habe gemerkt, dass ich anfange, über meine Generation und über meine Familie sehr stark nachzudenken. Und daraus ist dieses Buch Hotel Laguna entstanden.
Also diese Familienurlaube damals mit den Eltern, Sie als Kind, viele, viele Jahre her. Dann waren Sie, glaube ich, 30 Jahre überhaupt nicht mehr auf dieser Insel.
Richtig, ja.
Und dann die Rückkehr. Was hat das mit Ihnen gemacht und in Ihnen ausgelöst?
Da geht man als sehr professioneller Mann von 50 Jahren, Journalist, alles gesehen, irrsinnige Reisen gemacht, fährt man ausgerechnet nach Mallorca, eine Insel, die man jetzt nicht als besonders geheimnisumwittert beschreiben könnte, und fällt emotional sozusagen aus den Schuhen, weil man die ganzen Ecken wieder sieht, die man, wo man mit seinem Vater stand, 1970.
In Ihrem Fall im Nordosten der
das
Insel.
Das ist im Nordosten, das ist ist der Ort Canyamel, der befindet sich so in der Nähe Arta, Cala Hatyada. Und das ist ja immer noch eine etwas stillere Ecke. Das ist ja nicht das Mallorca, das wir kennen aus Trash-Fernsehen und Seite 1 der Boulevardpresse. Und es ist ein eher bürgerlicher, man kann manchmal auch sagen kleinbürgerlicher Urlaubsort mit reizenden Familien, kleinen Kindern. Und dort habe ich beobachtet, wie wir Deutsche uns verändert haben, weil das war schon damals ein kleiner, niedlicher Ort mit Familien, mit kleinen Kindern. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen Ort und aber auch seine Menschen, sowohl die Einheimischen, wie auch diese rührenden Väter und Mütter mit ihren kleinen Kindern sehr liebe. Ich habe das sehr ins Herz geschlossen wieder.
Sie haben es, Alexander Gorkow, vorhin angedeutet, Kindheit, Jugend, Urlaube, gemeinsame Urlaube mit den Eltern. Gibt es da eine schönste und möglicherweise auch eine grässlichste Erinnerung bei Ihnen?
Ich will mal die schönste nennen, die ich im Buch ja auch beschreibe. Das ist, dass es dort noch möglich war damals, dass mein Vater mich, als ich 3 oder 4 Jahre war, gebeten hat im Meer, und zwar mehr oder weniger täglich, ich möge mich einfach mal auf seinen Rücken hinten drauflegen. Aha. Und wir sind weit rausgeschwommen. Ich konnte ja noch gar nicht schwimmen, aber er war sozusagen das Schiff, ich der Kapitän, und wir sind bis zu einer Anlegestelle rausgeschwommen. Das habe ich erst nach meiner Rückkehr gemerkt, dass das eine Art Urerfahrung offenbar war. Die hatte ich total vergessen und die Erinnerung kam wieder. Und meine Mutter, die ja noch lebt, hat es mir auch bestätigt und hat gesagt, dass du dich daran noch erinnerst. Das sind Erfahrungen, die wir, glaube ich, gerade als Deutsche mit Urlauben im Süden verbinden und wo wir plötzlich anfangen, an unsere Lieben zu denken.
Wobei es Erfahrungen dieser Art möglicherweise oder ganz sicher ja auch noch bei den gibt, die heute Urlaub machen, also sprich
so
Väter,
nicht, das ist das Interessante. Wir machen heute andere tolle Erfahrungen mit unseren Kindern. Sie können heute aber nicht mehr ich könnte heute nicht meine geliebte 6-7-jährige Tochter auf den Rücken legen und so weit rausschwimmen, weil ich würde sofort verhaftet werden vom örtlichen Rettungsschwimmer. Es ist heute im Gegensatz zu damals alles gesichert. Damals konnte man machen, was man wollte am Strand. Heute sind diverse Fahnen für diverse Gefahren und Schnellboote aufgestellt.
Waren Sie aus Gründen der Recherche oder möglicherweise auch aus Gründen der eigenen Erbauung auch am Ballermann?
Ja, ich habe diese Orte natürlich auch besucht und auch in Cala Ratllada gibt es den berühmten Bierbrunnen. Und habe da, was ich sonst nicht getan hätte, nicht aus Dünkel oder so etwas, aber einfach, weil es mich nicht interessiert. Aber so bin ich halt eben hingefahren und habe mir unsere Landsleute dort angeguckt.
Wie war das?
solange sie dort einfach nur feiern und ihre Schlagerlieder singen, war mir das fremd. Aber auf der anderen Seite machen sie ja nichts Verbotenes. Das finde ich alles soweit in Ordnung. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von unseren Landsleuten, wo ich mich wundere, dass die Polizei in Spanien nicht durchgreift. Weil so wie sich unsere Landsleute, wir reden ja immer viel vom Thema Integration in Deutschland, dass die Leute sich integrieren sollen. Da muss ich sagen, gibt es viele tausend unserer Landsleute, die dort Urlaub machen für wenig Geld und die sich nicht integrieren, sondern auf die Straße kotzen, morgens am Strand Geschlechtsverkehr ausüben, spanische Geschäftsinhaber verprügeln und sich benehmen wie die letzten Schweine. Und das gehört für mich auch zum Thema Integration, muss ich ganz klar sagen.
Ist möglicherweise auch der Grund, warum sich immer mehr Einheimische wehren. Ich glaube, der Bürgermeister von Palma hat auch jetzt relativ dramatisch gesagt, dass es so nicht weitergehen
kann. Auch diese Menschen auf Mallorca haben eine kulturelle Identität und die möchten sie nicht verlieren. Und wir können einerseits sagen, okay, sie verdienen ja Geld mit uns, aber sie verdienen trotzdem nicht, miserabel behandelt zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Und da habe ich von meinem Vater, das reflektiere ich ja auch in dem Buch, ich habe von meinem Vater damals gelernt, meine Schwester und ich, im Ausland benimmt man sich doppelt. Das liegt aber auch daran, dass meine Eltern Kriegserfahrungen hatten und aus einer anderen Generation kommen. Und da ist man als Deutscher im Ausland etwas demütiger aufgetreten als heute.
Till Lindemann ist der Sänger von Rammstein und darüber hinaus einer, den Sie, Alexander Gorkow, sehr gut kennen. Ich weiß nicht, würden Sie so weit gehen zu sagen, Sie sind befreundet?
Ja.
Wir schreiben das Jahr 2012, die USA-Tournee von Rammstein mit dabei als Reporter der Süddeutschen Zeitung im Auftrag der Süddeutschen Zeitung Alexander Gorkow. Sie sollten eine Geschichte fürs SZ-Magazin, glaube ich, schreiben. Das war der Auftrag bzw. die Vorgabe.
Das ist richtig. Also eine Art Tour-Tagebuch, so war das geplant. Das machen wir mit der erfolgreichsten deutschen Band, international erfolgreichsten deutschen Band, dass man die mal beobachtet, weil es ja auch eine sehr umstrittene Band ist oder auf jeden Fall damals sogar zum Teil auch noch aus politischen Gründen war. Und einfach mal zu beobachten, warum die in Amerika so derartig erfolgreich sind.
Und die haben so abgeräumt in Amerika?
Das war jeden Abend voll in riesigen Hallen, die zum Teil größer waren, als wir das hier so kennen. Aha. Und ich war sehr fasziniert, wie zum Teil, also gerade im Süden von Amerika, die Menschen in San Antonio, Dallas, Houston, viele Mexikaner, die jede Zeile auf Deutsch mitsingen konnten. Aha. Faszinierend.
Was ist das eigentlich Faszinierende an Rammstein? Ist es die Bühnenshow? Ist es das Martialische? Ist es das sich von anderen Bands so deutlich und klar abheben?
Ich glaube, dass Rammstein lange, also vor allem von uns Journalisten, falsch eingeschätzt wurde. Da ich sie kenne, kann ich sagen, rechts sind sie nicht. Und das schwang aber damals immer noch so mit, weil sie sich natürlich zum Teil, also in bayerischen Lederhosen auf die Bühne stellen und sich schwarz anmalen. Das ist, sie spielen mit so deutschen Mythen und zum Teil sind das ja auch nur Bekleidungsmythen.
Ja.
Auf der anderen Seite haben sie sie sind zur Überwältigung fähig, sie können sehr bewegen, emotional, und sie sind andererseits brüllend komisch. Ja. Das ist auch ein bisschen eine Travestie und das ist eine große Oper, live, super professionell gemacht, und das, wenn man das so macht, hat man in Amerika Erfolg.
Till Lindemann, der zu Journalisten ein eher distanziertes Verhältnis pflegt, ist Ihr Freund. Wie ist die Freundschaft entstanden?
Die ist so entstanden, dass ich ihm irgendwann mal gesagt habe, dass ich seinen ersten Gedichtband schön finde. Und im Zuge dieses Projektes so ein bisschen mit Rammstein damals, mit der Tour, habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal neue Gedichte rausbringen möchte und ein bisschen anders aufbearbeitet als beim ersten Band. Und dann haben wir uns irgendwann mit Gedichten zusammengesetzt, die er geschrieben hat, auch während der Tour. Und dann habe ich einen sehr stillen, sehr intelligenten, freundlichen Menschen kennengelernt.
Das sind diese beiden Seiten, der Sensible, der Gefühlsbetonte, der Gedichte schreibt und Gedichte schätzt auf der einen Seite und dann diese machohafte Front. Sau auf der anderen?
Das ist eine Show, die da abends stattfindet. Und das ist auch ein Teil von ihm, wie er ja auch selber immer sagt. Aber also wenn man mit ihm Bier trinken geht, was ich jetzt leider auch schon zu lange nicht mehr gemacht habe, dann spuckt er kein Feuer.
Er ist ja, ob er das nun gut findet oder nicht, Bestandteil der Boulevardberichterstattung, hatte oder hat noch eine Freundin, die offenbar diese Nähe auch sucht. Wie geht er damit um?
Ist zwischen mir und ihm überhaupt kein Thema, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also wir reden darüber gar nicht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Lou Reed und Perfect Day, und dass wir diesen Titel gespielt haben, ist durchaus Absicht, mit anderen Worten kein Zufall, weil Alexander Gorkow, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass Sie Lou Reed mal interviewt haben.
Weiß ich auch nicht. Mehr als 10 Jahre. Es war keine schöne Erfahrung.
Warum?
Weil er Journalisten gehasst hat und sehr schlecht behandelt. Ich bin irgendwie nach New York geflogen, habe ihn in einem Café getroffen und habe zum ersten Mal ein Gespräch selber beendet. Also man bittet ja bei prominenten Künstlern
um viel Zeit.
Viel Zeit. Und da habe ich nach 25 Minuten gesagt, das hat jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, weil er mich eigentlich nur angepöbelt hat die ganze Zeit. Hatte keine Lust.
Was heißt angepöbelt?
Ja, falsche Frage gestellt. Er versteht mehr da und davon als ich. Das wolle er mal feststellen. Und hatte einfach schlechte Laune. Aha. Ich habe ihm dann gesagt, dass das sehr unfreundlich ist, wenn jemand von München nach New York fliegt.
War ihm egal?
Nee, nachher hat er sich sehr entschuldigt. Und aber das war dann zu spät.
Ist das Interview erschienen?
Ja. Ja? Ja, das gibt's auch noch in einem Interviewbuch von mir. Es hat etwas Loriot-hafte Züge. Ja.
Die Resonanz darauf?
Die Resonanz war überwältigend, weil viele Leute sehr gelacht haben. Das ist komisch. Beziehungsweise ist es nicht komisch. Bei dem Buch Hotel Laguna jetzt auch so, dass Sachen, die sehr traurig sind, in der Beschreibung oft sehr lustig werden.
Okay. Ja. Mir persönlich ist es so ergangen, beruflich gesehen, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, die erste Garnitur ist meistens freundlich, höflich, umgänglich, professionell. Mhm. Und die zweite und vor allem die dritte Garnitur, die machen Mätzchen. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
Absolut, kann ich auch sagen. Lou Reed, auch ein bisschen ein Missverstandener, hat nie den Erfolg gehabt seines Freundes David Bowie und so weiter. Und Künstler, auch wenn sie so tun, als seien sie independent und Avantgarde, wollen vor großen, vollen Hallen spielen. Die schönsten Interviews kann man haben mit David Gilmour von Pink Floyd, mit Phil Collins habe ich wahnsinnig tolle Gespräche geführt, weil das einfach Leute sind, die ihre Anerkennung gehabt haben. Ja. Und die wissen, wenn ein Journalist kommt, dass, wenn er sich gut vorbereitet hat, dann machen sie einfach ihren Job.
Und Phil Collins, ein Mann, der ja auch einen bemerkenswerten Absturz hinter sich hat. Mhm. Irgendwann konnte er nicht mehr Schlagzeug spielen. Dann ist die Familie kaputt gegangen, die Kinder waren weg. Und er saß irgendwo am Genfer See und hat frühmorgens begonnen, Weißwein zu trinken.
Ich habe damals eine Seite 3 über ihn geschrieben und habe da einen sehr melancholischen Mann kennengelernt und war ehrlich gesagt ziemlich bewegt, als ich jetzt letzten Sommer in London in der Royal Albert Hall war und sah, wie er am Stock auf die Bühne kommt, und dann hat er im Sitzen ein Konzert gegeben, das erstaunlicherweise fantastisch war.
Wobei, nach dem, was man jetzt gehört hat, er offenkundig sich auch wieder gefangen hat und diese Familie jetzt wieder zu funktionieren scheint.
Das ist wieder, scheint wieder zusammen zu sein. Wie gesagt, das sind dann so Sachen, da denke ich immer, das geht mich gar nichts an, das will ich gar nicht wissen. Aber bei ihm ist auch so ein bisschen so, eigentlich, dass ich immer dachte, auch meine Journalistenkollegen haben ihn immer so ein bisschen unfair behandelt.
Kaufhausmusik.
Ja, und das ist einfach, er hat ein paar sicher schwächere Songs gemacht, aber man muss mal sehen, was der Mann für große, ewig bleibende Songs geschrieben hat. Und deswegen, meine Hochachtung hatte er immer.
Wie erinnern Sie sich an Bette Midler?
Wahnsinnig lustig. Das war in London im Connaught Hotel, das weiß ich noch. Und meine Frau hat unten in der Bar gewartet, und als ich zurückkam von dem Interview nach sehr langer Zeit, weil wir uns irre lang unterhalten haben, hatte ich Tränen in den Augen und sie war ganz erschrocken. Und ich habe gesagt, ich habe noch nie so gelacht. Die war brüllend komisch, irre smart und sehr witzig.
Ich weiß gar nicht, welche der einzelnen Pink Floyd Leute Sie beruflich gesehen erlebt haben.
Alle.
Schon.
Alle? Also außer Syd Barrett, der war abgetaucht. Sonst alle. Und
Gilmour,
Waters. Zuletzt, letztes Jahr noch. Roger, den komplizierten Roger Waters auch. Und David Gilmour, dessen Stimme wir gerade gehört haben, letztes Jahr noch. Ist auch letztes Jahr hier in Stuttgart beim Jazzfestival aufgetreten.
Nick Mason.
Auch sehr lustiger Zeitgenosse. Gilmour sehr freundlich, sehr klug, und Waters ein bisschen verrückt.
Wie sind die eigentlich mit dem Umstand klargekommen, dass sie nicht nur Teil des Establishments geworden sind, sondern auch unfassbar reich?
Ja, also es gibt größere Probleme. Sie haben sich viele Sachen gekauft und Gilmore hat irgendwann alles wieder verkauft und es an die Londoner Obdachlosenhilfe gespendet, eine eigene Hilfsorganisation.
Okay.
Gegründet, Crisis in London, und sehr, sehr viel Geld gespendet, weil er gemerkt hat, dass der Besitz ihn krank und verrückt macht. Aber er führt immer noch ein privilegiertes Leben und hat trotzdem Werbung für Labour gemacht und gegen den Brexit.
Und diese Band hat natürlich emotional gesehen auch bei ganz vielen Menschen ganz viel hervorgerufen, bei Ihnen auch? Hm. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit und Jugend zurückerinnern? Oder
ja,
hat Pink Floyd da keine Rolle gespielt?
Doch, eine sehr große. Meine Schwester war großer Pink Floyd-Fan und da die älter war als ich, sie ist ja leider gestorben vor einigen Jahren, ist das eine prägende Erfahrung einfach gewesen. Und dieses Lied, das wir gerade gehört haben, ist interessanterweise ein bisschen mit Schuld, wenn man so will, dass ich das Buch Hotel Laguna geschrieben habe, weil es ein Lied ist über die Erinnerung. Und über die Kindheit, und das ist etwas, ein Lied, das ich damals, als ich zurückging in diese Bucht und in das Hotel Laguna, das ich oft gehört habe.
Mhm.
Und es hat ja sowas von so einem naiven Kinderlied auch. Diese Band hat ja auch noch andere Musik gemacht. Und das hat ein bisschen mit den Impuls ausgelöst eigentlich.
Sie haben vorhin erzählt, diese Geschichte, die dann wieder bei Ihnen ins Gedächtnis kam, dass der Vater Sie ins Meer mit rausgenommen hat. Sie lagen auf seinem Rücken, konnten nicht schwimmen. Also eine sehr sentimentale, schöne Urvertrauen-Erinnerung. Haben Sie auch festgestellt, als Sie sich für das Buch, für dieses Projekt mit der eigenen Kindheit beschäftigt haben, dass man schon sehr dazu neigt, bestimmte Dinge auch zu verklären?
Ja, und ich habe das dann immer versucht zu reflektieren in diesem Buch. Es ist ja, also ich kriege ja jetzt viel Resonanz, und die Resonanz ist meistens so, dass das Buch sehr, sehr komisch sei. Ja, da gibt es sehr starke nach Meinung, also ich rede jetzt mal das, was ich kriege an Resonanz, Loriot-hafte Dialoge zwischen meinen Eltern, meiner Schwester und mir. Das ist das eine. Ich versuche das oft auch schon zu reflektieren. Ist es denn damals wirklich besser gewesen? Dann kann ich nur sagen, nein. Aber wir müssen uns unserem Leben irgendwann stellen, wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, und wir müssen uns überlegen, wie wir eigentlich zu unserer Familie stehen und zu den Lieben, die noch leben und die nicht mehr leben. Und das habe ich dann versucht in diesem Buch, und ich denke, dass ich das oft genug auch in dem ganzen Projekt Hotel Laguna versuche zu brechen und zu überlegen.
Sind Sie beim Nachdenken auch zu dem Ergebnis gekommen, dass unterm Strich Familie doch wichtiger ist, als man es in seinem Alltag so für sich selbst wahrnimmt?
Ich habe in den 3 Monaten, die ich in Spanien war und dieses Buch geschrieben habe, gemerkt, dass wir nur eins im Leben haben, nämlich die Menschen, die um uns sind. Das ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Alles andere nicht. Auf die Jobs nicht, auf gar nichts, auf Freunde in Anführungsstrichen nicht. Wir haben unsere Familie, und das ist die Zeit, auf die wir gucken müssen, die wichtig ist. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, übrigens im Urlaub diese Zeit zu genießen und sich nicht mit Bewertungen in Hotelportalen aufzuhalten.
Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Gucken wir am Ende der Sendung auch noch ein bisschen in die Zukunft, denn die sieht für die Zeitungsbranche nicht so gut aus. Lügenpresse, Lückenpresse, Journalisten, die im Auftrag von XYZ alles berichten, nur nicht die Wahrheit. Das ist sozusagen schlagwortartig das, was man unserem Berufsstand seit ein paar Jahren vorwirft. Was daran aus Ihrer Sicht ist berechtigt und was nicht?
In der Form, wie Sie es jetzt aufzählen, ist es nicht berechtigt. Und das ist wie mit der Frage nach den Medien, die schuld sein sollen am Erfolg der AfD. Es gibt die Medien nicht. Jeder ist inzwischen heute sein eigenes Medium, weil er kann auf Twitter und Facebook schreiben, was er will. Es ist mit Sicherheit richtig, dass im Journalismus Fehler gemacht werden. Aber ich behaupte, dass wir in Deutschland gerade in Bezug auf Zeitungslandschaft und auch in Bezug auf die Fernsehlandschaft, Radiolandschaft, eine relativ vorbildliche Situation auch haben mit Journalisten, die sehr hart recherchieren, um die Wahrheit zu erzählen.
Warum hält sich dann so hartnäckig dieses Klischee, dass die Politik alles bestimmt und, keine Ahnung, das Bundeskanzleramt bei den verschiedenen Chefredakteuren anruft, um Berichterstattung in ihrem Sinne in Auftrag zu geben?
Wenn das so wäre, wäre ich ja nicht Journalist. Also dafür bin ich zu widerständig veranlagt. Ich wollte schon als Kind immer alles hinterfragen. Wenn ich im Auftrag einer Partei unterwegs sein müsste, wie es ja in anderen Ländern der Fall ist, also Stichwort Urlaubsland Türkei inzwischen, ja, dann würde ich diesen Beruf nicht machen. Und warum hält sich das? Weil es von interessierter Seite aus gesteuert wird, natürlich. Die AfD hat damit Werbung gemacht, dass sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen möchte. Und natürlich hat sie dann Interesse auch dafür zu werben, dass Journalisten alles Lügner sind und interessensgesteuert. Und ich reg mich auch manchmal über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, aber ich bin froh, dass wir ihn haben.
Was die Zeitungen angeht, es ist viel die Rede davon, dass wir eine Krise des Zeitungsjournalismus haben, was die nackten ökonomischen Zahlen angeht. Darüber hinaus die Frage, ob man eine Tageszeitung, die eigentlich mal dafür da war, die Aktualität abzubilden, heute in Internetzeiten noch braucht.
Meiner Meinung nach schon. Und es gibt auch etliche Zahlen, die dafür sprechen. Bei uns, was die Süddeutsche Zeitung angeht, sind das zum Beispiel die Digitalzahlen. Also es gibt viele Menschen, die für Geld monatlich ihre Zeitung haben wollen. Weniger inzwischen die Printzeitung. Das ist eine Auflage, die nach und nach etwas sinkt. Aber wir haben steigende Zahlen, was das iPad-Abo angeht, wo wir, glaube ich, ein sehr gutes Angebot haben. Und was ich inzwischen auch selber sehr gerne nutze. Und die Zahlen steigen. Und das stimmt mich ehrlich gesagt zuversichtlich.
Wird es in 10 Jahren noch einen Zeitungskiosk geben?
Weiß ich nicht. Was es gibt, ist die Süddeutsche Zeitung.
Auch als Print?
Ja, ich glaube schon, weil unsere Generation plus die Älteren, vielleicht sogar noch ein paar Jüngere, nach wie vor eine Papierzeitung wollen. Übrigens ganz interessant, wenn Sie mal in die Universitäten gehen, wie viele Studenten sagen, sie lesen lieber auf Papier. Ich will nicht sagen, dass das die Masse der Deutschen sind, okay. Aber da sind ganz viele inzwischen, die so ein Ding haben, wo wir uns manchmal wundern, weil sie sagen, nur auf Papier, übrigens auch eine Erfahrung, die ich im Moment mit dem Buch Hotel Aguna mache, viele sagen, ich will das nicht als E-Book, ich möchte es lesen, um nicht abgelenkt zu werden.
Und es gibt ja manchmal auch ganz komische Wiedergeburten, wenn wir beispielsweise an die gute alte Schallplatte denken. Ja. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.